Hallo und herzlich willkommen zu Persisches Kimchi. Heute ohne den Kimchi-Teil. Ich bin ganz alleine, ganz recht. Hallo und herzlich willkommen zu Masud redet jetzt eine Weile alleine. Ich habe gehofft, das reimt sich, während ich es sage, ist aber nicht der Fall. Il-Yong Kim hat abgesagt, kindertechnisch. Ich kann euch die SMS gerne vorlesen. Nun ist es so, ich weiß, einige flippen gerade voll aus, dass ich auf Tour bin und deswegen entweder es fällt aus oder ich mache es alleine. Und ich wollte den Patreon nichts geben. Daher mache ich das nun so. Er schrieb gestern, es ist nicht sehr spontan, morgen klappt doch nicht, X ist krank, X2, ich nenne hier die Kinder nicht beim Namen, muss ich von der Schule abholen wegen Bahnstreik. Nur Stress morgen, Mittwoch wahrscheinlich günstiger. Und da kann ich einfach nicht, wisst ihr? Weil andere Sachen und des Weiteren. So, nun habe ich einige Stichpunkte aufgeschrieben, über die ich mit E-Yong Kim reden wollte. Ich werde das jetzt einfach so machen und dann gucke ich, ob ich nächste Woche das nochmal anspreche. Ich weiß nicht, ich glaube, ein paar Sachen brauchen einfach eine Gegenstimme, einen Dialog. Und bei einigen Sachen ist es egal. Es wird jetzt nicht viel Gelache geben, es sei denn, ich lache mit mir selbst, was auch nicht so ungewöhnlich ist. Ich meine, ich rede ja oft darüber, dass meine Stand-Up-Karriere damals anfing, dass ich allein war und ich habe Selbstgespräche geführt und da dachte ich, hey, das wird sich, erzähl's mal auf der Bühne. Ich habe auch immer gedacht, wenn ich einen Podcast alleine mache, dann wird er futuristisch sein, dass ich mich im Jahre 2030, vielleicht auch einfach Paralleluniversum, wir müssen nicht in die Zukunft gehen. Ich glaube, das sind immer die Möglichkeiten, die man hat. Entweder machen wir einen Film über Multiverse, über diverse Universen, hat sich das gereimt, oder halt Zukunft, Vergangenheit. Der Gedanke war, dass ich dann vielleicht auf einem Dachboden säße, also nicht wirklich, das ist ja ein Podcast, eine Geschichte, Radio, und ich erzähle dann, wie ich überlebt habe in einer postapokalyptischen Welt, Zombies etc. Und ja, jetzt wie ich so sage, klingt es vielleicht ein bisschen zu sehr wie Tagebücher der Anne Frank. Vielleicht ist auch nur in meinem Kopf gerade so. Vielleicht auch wirklich, I don't know. Also die Themen wären dann, ich müsste es mir dann vorstellen, wie es so wäre, in einer Zombie-Apokalypse zu leben. Und dann gehe ich nach oben, Dachboden und sage, ich habe heute überlebt, ich habe Fanta gefunden, aber trinke ich nicht, weil es ist zu viel Zucker. Und dann sterbe ich am Ende irgendwann, wenn die Einschaltquoten sinken. So, für die von euch, die gerade das eingeschaltet haben, Marcel macht heute alleine. Und da haben wir mein Lachen. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber Pauly Shore macht ein Biopic. Dazu habe ich schon mal ein Video gesehen auf YouTube. Ein ganz kurzes Video, The Chester irgendwas, wo er Richard Simmons spielt. Und die sehen sich wirklich so ähnlich. Also wenn du jetzt Pauly Shore siehst, dann denkst du wirklich, Richard Simmons ist so ein Typ, der in den 70ern, 80ern, ich weiß nicht mehr genau, so ein Aerobic-Vorreiter war, der Videos gemacht hat und bekannt war für seine gute Laune. Und aber sehr natürlich, sehr sympathisch, nicht so wie heute, wo man denkt, ich glaube, das ist ein Drogen im Spiel. Ja. Da hat er seine Rolle auch verkörpert in so einem Video, was du auch auf YouTube sehen könnt, also Pauly Shore. Und ich fand das ziemlich cool, war das dieser Komparse. Ist so ein dicklicher Typ, der in jedem Film irgendwie zu sehen ist. Er hat aber nie Text. Er ist einfach nur schockiert oder reagiert. Ich glaube, der war auch bei Spider-Man, damals mit Peter Parker. Einer der Schüler, die im Hintergrund standen, als Peter Tobey Maguire damals diesen Bully dann verprügelt hat. Flash, glaube ich, hieß der. Und zum ersten Mal sieht, dass er halt Superkräfte hat. Und dann ist er halt auch einer dieser Komparsen, die im Hintergrund sind. Also der ist überall irgendwie zu sehen. Und da habe ich mich gefreut für ihn, dass er halt in diesem kleinen Video, wo Pauly Shore mitspielt, diesen Richard Simmons spielt, dass er halt auch eine Rolle hat, dass er wirklich eine Sprechrolle hat, also beziehungsweise die Hauptnebenrolle neben Pauly Shore. Richard Simmons Short Movie. Ich google das mal gerade. Der Name von dem Film war etwas hier, The Court Jester. The und dann Court, C-O-U-R-T und dann Jester. Könnt ihr sehen, es ist uncanny, wie ähnlich die sich sind. Wobei schon ein bisschen strange ist, in dem Film selbst sieht er, es liegt wahrscheinlich an der Perücke. Also das ist dann schon ein bisschen schwieriger. Pauly Shore war einer von den Leuten, die irgendwann mal, ich weiß nicht, ist so ein, man kennt ihn überall, man sieht ihn kaum noch, aber der war mal öfter zu sehen. Jetzt sieht er sehr abgenutzt aus, aber ist halt eine Ikone gewesen aus der Zeit damals, der doch mit Brendan Fraser damals einen Film gemacht hat, wo so ein Neandertaler eingefroren war und die haben ihn dann aufgetaut. Das waren so die Filme. Ein anderer Film, den ich halt kannte, war Bud und Doyle Total Biodome, wo es, das sind ziemlich trashy Filme, aber ich glaube, das waren einfach die Filme der 90er, wo man einfach alles rausgehauen hat, was da war. Why not? Ich glaube, viele von den Filmen, die damals Trash waren, sind heute immer noch besser als im Vergleich zu den Filmen von heute. Jedenfalls ist Pauly Shore mit Stephen Baldwin sind so zwei Kiffertypen und die sind in so einem Dom, was irgend so ein reicher Mann gebaut hat und gesagt hat, ey, ich werde jetzt hier 30 Tage einfach in diesem Dom sein, das ist naturgebunden, ich werde nur überleben. Also als wäre auf einer Insel, aber jetzt in so einem Dom gebaut. Und gesagt, das ist jetzt hier abgeschlossen und ich bin hier allein. Und diese zwei Typen waren da irgendwie drin. Es ist schon lange her, dass ich diesen Film gesehen habe. Und da war ein Schlüssel noch. Also irgendwie sind die reingekommen in den Dom und haben dann Party gemacht. Und am Ende wollten die zwei Mädchen beeindrucken und oder ein Mädchen beeindrucken und haben es dann alles wiederhergestellt. Aber das waren die Zeiten, wo man mit Pauly Shore und Baldwin-Brüdern noch gearbeitet hat. Ja, ich bin gespannt auf diesen Film mit Richard Simmons. Ist nicht so, dass ich jetzt voll in der Materie bin von Richard Simmons, aber ich glaube, ist auch faszinierend. Richard Simmons selbst meinte, er hat gar nichts mit dem Film zu tun. Da finde ich es strange, dass sie einfach sagen, ja, fuck you, wir machen trotzdem den Film, aber ja, das wird schon okay sein. Die bringen bald, und das fand ich sehr seltsam, ich rede jetzt nur über Filme, die Nackte Kanone nochmal raus. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, den Film mit ich google das mal. Aus einem bestimmten Grund, dazu kommen wir gleich. Die Nackte Kanone. War ja für viele so ein Trash-Film Klassiker. Sowas wie Airplane. Einfach richtig banaler Film, wo es ich sehr, sehr einfacher Humor. Und wenn ich darüber nachdenke, dann ist es so wie man britischen Humor darstellt, weißt du, so richtig banal und lächerlich, aber da halt noch in seiner puren amerikanischen Form, wenn ich mal so sagen kann, ich weiß nicht genau. Also da sind, Leslie Nielsen spielt da mit, er spielt halt diesen Agenten und O.J. Simpson hat auch eine Rolle, der halt dann im echten Leben irgendwann seine Frau getötet hat. Wobei, ich weiß nicht, ob er mich jetzt verklagt dafür, weil er ist ja freigesprochen worden. Jedenfalls, Leslie Nielsen spielt dann in mehreren Reihen den Protagonisten in der Nackten Kanone. So, für mich war das immer ein Problem, Leslie Nielsen nicht zu verwechseln mit Liam Neeson, der anders geschrieben wird. Klingt voll gleich. Neeson schreibst du N-E-E-S-O-N und Nielsen ist halt Nielsen mit I-E. Und jetzt wollen sie diese Nackte Kanone neu verfilmen, neu rausbringen mit Liam Neeson, den Typen, den ihr kennt von I don't know who you are, I don't know where you are, but I'm gonna find you and I have skills and I'm... Sorry, total versaut. Aber der von Taken und so, der Ra's al Ghul auch gespielt hat und bei Love Actually den Vater von diesem Jungen, der total auf Steffi Graf... Nee, es war nicht Steffi Graf. Diese deutsche... dieses deutsche Model. Claudia Schiffer? Ja. Nein, warte, war Claudia Schiffer Tennisspielerin? Auch wieder so. Darüber haben wir schon mal geredet. Ich verwechsel die ganze Zeit. Jedenfalls spielt er das dann, also diesen Agenten mit den ganzen seltsamen Gimmicks, was ja eigentlich eine Anspielung auf James Bond ist. Und Get Smart war ja damals auch so eine Anspielung auf, hey, oder Austin Powers, so auf der witzige, lächerliche Geheimagent. Ja, ich glaube, das hatten wir dann auch eine Neuverfilmung mit Steve Carell. Und aus irgendeinem Grund auch Dwayne The Rock Johnson. Wir sind gespannt, wie das wird. So, weiteres zu Filmen. Ich habe The Beekeeper geguckt. Mit Jason Statham. Der Film kam, glaube ich, im letzten Jahr raus. Bin mir nicht sicher. Ist ein aktuellerer Film, auf jeden Fall. Und es geht darum, dass die Felicia Rashad, ich weiß nicht genau, wie sie heißt, Claire Huxtable, also die Frau von, ihr wisst noch, Bill Cosby Show, die halt die Frau gespielt hat. Immer noch, die sieht immer, ist so seltsam, die ist überhaupt nicht gealtert. Die spielt halt eine Frau, die lebt im Land und es geht ihr um Jason Statham und der ist da, der Beekeeper. Das fängt gleich an damit, dass er Hornissen tötet und sagt, sometimes you have to kill the hornets to... Ich kann den Akzent gar nicht, tut mir leid, ich habe es mir anders vorgestellt. To save, to protect the hive. Aus irgendeinem Grund klingt er wie Antonio Banderas. Und dann ist es so, dass sie ihm anfangen zum Essen einlädt, dass er nachts vorbeikommt, abends vorbeikommt zum Essen. Also nicht mal im Sinne vom romantisch, es ist einfach nur, der Typ arbeitet da und er ist der Beekeeper. Und während er so sein Beekeeper-Ding macht auf dem Feld irgendwo, er kümmert sich darum, weil sie sagt es auch am Anfang, erst war hier Dürre und Wüste und dann kommst du und dann hier, weißt du, die Bienen halt, so funktioniert das Ökosystem, haben das halt alles wieder geflourished. Und dann ist sie halt zu Hause am Computer und plötzlich kommt so ein Pop-up und da steht, Virusprogramm, ruf die Nummer an und dann helfen wir dir, keine Ahnung. Und sie ruft auf jeden Fall die Nummer an, während sie so beim Online-Banking ist und dann ist da so ein Typ in der Zentrale in Amerika und sind Scammer, okay? Das sind dann Scammer, die dann sagen, hey, mach das und das. Und es ist seltsam, weil wir kennen alle diese Scammer, glaube ich. Und auf YouTube siehst du auch manchmal, wie irgendjemand, der Ahnung hat von Hacken, diese Scammer exposed und dann die Kamera anmacht bei denen im Büro oder deren Webcams und dann siehst du da irgend so ein Gebäude, also Office-Gebäude in Bangladesch oder so. Auf jeden Fall sind da nur indische, pakistanische Leute. Und jetzt war das so, weil das ist ein Ding, was wirklich existiert, wo die dann sagen, ja, um das auszugleichen, schicken Sie uns bitte Amazon-Karten, was total random ist, total bescheuert. Also das Prinzip, und das ist wirklich so, ist, dass die dann sagen, Ma'am, teilweise auch mit einem krassen indischen Akzenten, wo es mir dann auch im Herz blutet, wenn die Leute darauf reinfallen. Vielleicht macht das auch Sinn, weil sowas wird sowieso outgesourced, also vielleicht ist es auch, ja, vielleicht macht es da noch schon Sinn, dass dann einfach jemand anruft mit Akzent. Und dann sagt, wir haben hier ein Problem mit ihrer Bankinformation und so wie das mit dem Scam abläuft, also im echten Leben ist es so, dass die dann telefonieren und nebenbei geht es dann darum, dass der Typ aus der Bank der Person dann, ich glaube, $200 schicken will. Und dann sagt er, Sie können jetzt sehen, die $200 sind jetzt auf dem Konto. Und dann sagt die Frau, nee, es sind 2.000 oder 20.000. Und dann sagt der Typ am Telefon, oh no, I'm losing my job. Oh no, oh no. Und dann sagt die, ich kann es zurücküberweisen. Und er so, no, das passiert nicht, das wird nicht klappen. Schicken Sie uns bitte Amazon-Karten im Wert von $500 oder Dollar. Und es ist total lächerlich. Und die Frau am Telefon sagt dann, ich kann auch mit der Bank reden. So, no, no, no. Und dieser Scam-Exposer, der es aufdeckt, könnt ihr auf YouTube sehen, der tut dann so, als wäre er eine alte Frau. Also er wird dann von denen angerufen. Das machen die dann wirklich so systematisch und expost die dann und hält die hin. Und so, in dem Film ist dann auch so, dass sie dann anruft, nachdem sie so ein Pop-up kriegt. Und dann redet sie halt mit so einem Typen. Das ist so Hollywood-mäßig dargestellt. Du siehst dann so eine Zentrale, die sind so ein Büro. Und anders als in diesem echten Ding, wo der Typ halt, dieser Hacker, auch dieses Büro zeigt von den Leuten, Pakistan, whatever, ist es dann so, dass wir das sehen können. Und es ist dann so Neonfarben und so Flash, sieht aus wie ein Club. Der Typ sieht auch aus, als wäre der heißeste Türsteher oder Clubbesitzer, als wäre das ein Puff, keine Ahnung, läuft da rum. Und alle sind am Computer, sieht aus wie so eine Gaming-Zentrale und alle tragen Goldketten und sehen aus wie, keine Ahnung, also Clubbetreiber. Alle sehen aus wie Clubbetreiber. sitzen da und reden und er läuft da rum und sagt Hello und hat so ein Headset und macht dann live, damit alle das mitkriegen, zieht sie dann ab und sagt, okay, sie müssen jetzt ihr Passwort eingeben und das und die Frau, Bill Cosbys Frau, sagt dann, okay, vielleicht sollte ich mit meiner Tochter reden und die sagen so, ja, können Sie machen, bla, aber ich verliere meinen Job, bitte machen Sie und alle hören mit, alle kriegen das mit, ist total lächerlich. Und am Ende gibt sie dann ihr Passwort ein und in dem Moment ist ihr Bildschirm schwarz und alles Geld, also geht dann wieder an den Bildschirm und alles Geld ist weg. Also sie ist ehrenamtlich unterwegs, hat 2 Millionen Dollar zusammengespart und ihr Konto alles leer, weggeräumt und Telefonat natürlich beendet. So Jason Statham, der hier Jason Statham ist, kommt dann abends dorthin zum Essen, sieht das Licht aus und nimmt ein Messer, weil er weiß nicht, was Phase ist. Und dann sieht er, wie sie da sitzt und plötzlich ist da eine Polizeifrau hinter ihm und sagt, drop the weapon. Und er sagt, I'm sorry about your mother. Und siehst so, was ist los? Und dann siehst du, wie sie da sitzt mit einer Pistole auf dem Boden und Kopfschuss. Also sie hat sich selbst umgebracht. Und dann kommt die Polizei. Ich sag jetzt den ganzen Film. Und Jason Statham sagt, I'm the beekeeper. Und die so, was machen sie in der Wohnung? I don't want to say, I'm just the beekeeper. That's all I'm gonna say, I'm the beekeeper. Und dann nehmen sie ihn fest und 20 Minuten später kommt er raus, weil er ist weiß, keine Ahnung. Und die haben keine Schmauchspuren gefunden und er sagt, er ist der Beekeeper. Und dann ist diese Tochter, das war die Tochter, die Polizistin, sie ist Polizistin und die Tochter von der Frau, die sich selbst erschossen hat, sagt, I'm sorry. Und er sagt, it's okay, I'm the beekeeper. Und dann sagen sie, haben sie einen militärischen Background? Das haben sie schon gesagt während der Fahrt. Er sagt, no, I'm just a beekeeper. Ist total mysteriös und sexy. Dann stellt sich jetzt raus, dass sie gescampt wurde und er ist so, damn it, I'm Jason Statham, I'm the beekeeper. Und dann findet er die alle und geht dann zu der Zentrale, weil er Kontakte noch. Das ist einer dieser Filme, die Ilion Kim nicht mögen würde, weil er meinte, Actionfilme gibt's nicht mehr. Wobei Jason Statham ist ja immer noch Action. Ist nicht so, dass du so 0815 Hanswurst hast wie Better Call Saul, der dann sagt, ich bin Nobody und dann ist er voll der Badass bei Jason Statham. Er rennt dann rum und bringt alle um, so richtig brutal. Das ist eine Szene mit Jeremy Irons, wo er sagt, ich habe euch alle zusammengesucht, ihr seid Navy Seals, ihr seid Seal 19, alle Begriffe. Kurz gesagt, ihr seid alle Pussys, weil der Beekeeper wird euch alle fertig machen. Das ist wie bei dieser Folge bei Rick und Morty, wo Rick Pickle Rick ist und dann trifft er diesen einen Typen, die, ihr wisst schon, diese eine Szene, wo es dann einfach geht, der Beekeeper stellt sich raus, das ist eine krasse Sache, es gibt Beekeeper, die dann dafür zuständig sind, dass The Hive in Sicherheit sind und die agieren von außerhalb vom System, einfach nur um alles wieder in Sicherheit zu bringen, um richtig zu machen und die machen ihr eigenes Ding. Und Jason Statham, um die Sache natürlich noch krasser zu machen, ist retired. Er ist eigentlich gar kein Beekeeper in dem Sinne mehr, aber er kommt zurück, so wie es halt der Fall ist. Ja, stellt sich raus, der Bösewicht ist der Sohn von der Präsidentin. Das ist so klassisch, also whatever. Aber der Film hat schon Spaß gemacht. Ja, ich finde, Jason Statham hat, du guckst, es gibt diesen anderen Film, Mac, wo er gegen Hai kämpft oder so. Habe ich nie gesehen, aber ich kann es mir vorstellen, dass er dann bei dem Hai ist und sagt, I'm the beekeeper, I'm Jason Statham, the beekeeper. Und es funktioniert einfach. Der Hai hat einfach Respekt vor ihm. So, an dieser Stelle möchte ich nochmal Werbung machen für meine Tour. Am Donnerstag bin ich in Mainz im Unterhaus. Es ist ausverkauft, aber, und das gilt für alle Shows, Leute, auch wenn es ausverkauft ist, kann es sein, dass ihr an der Abendkasse Tickets bekommt, weil wir haben immer welche geblockt. Mit wir meine ich meine Königlichkeit. Einfach nur, dass an der Abendkasse ein bisschen was los ist. Dass Leute vom Volk immer noch die Möglichkeit haben, zu kommen. Zu überhöhten Abendkassenpreisen, die jetzt nicht so krass sind. Mein Schnurrbart ist total wusch. Ich gehe zum Typen, der das macht. Und alleine traue ich mich nicht. Es reicht für Podcast. Ich zähle nochmal ein paar Termine auf. In Mainz, wie gesagt, ausverkauft. Dann Hannover, die Woche darauf. Da habe ich gesehen, auf Eventim gibt es tatsächlich noch ein Ticket. Aber an der Abendkasse vielleicht noch mehr. Dann Bielefeld am 14. gibt es noch jede Menge Tickets. Wir haben 2 Termine gemacht, weil es letztes Mal extrem ausverkauft war am 15. Auch 14. und 15. März und am 14. gibt es noch mehr Tickets als für den 15. Wuppertal am 16. März, da sind wir auf den größeren Raum ausgewichen, die Insel, also es wird immer noch ein Theater sein, es ist nicht so, dass ich auf der Insel in Wuppertal, ihr müsst auch ein bisschen mitdenken. So am 23. bin ich in Wolfsburg, aber das ist eine Gala, das glaube ich, ist eine geschlossene Gesellschaft, versuch's das gar nicht. Dann am 26. in Köln, am 27. März in Bochum. Für beide Veranstaltungen gibt es offiziell noch sehr viele Karten. Und am 29. in München im Schlachthof. Dann am 3. April in Leipzig, am 4. April in der Uferfabrik, die ist dann auch ausverkauft. Und dann bin ich mit Mad Monkey Room, der Mixshow, unterwegs in, weiß jetzt gar nicht wo, Magdeburg und Leipzig und Dresden. Aber in Leipzig spiele ich auch mein Solo Wochen vorher, also von daher kein Stress. Ja. So viel dazu. Ich möchte die Chance nutzen und was aus meinem Tagebuch vorlesen. Also, ich weiß nicht, ist nicht ein Poesiealbum, Tagebuch. Es ist einfach so, dass ich manchmal, ist ja meine Arbeit, ich bin ja Geschichtenerzähler, ich sehe mich selbst nicht als, ich habe irgendwann aufgehört zu sagen Stand-Up-Comedian, weil das, was man in Deutschland als Stand-Up-Comedian bezeichnet hat, eine lange Weile Zeit, war einfach kein Stand-Up-Comedy. Das war einfach nur Klamauk. Mittlerweile habe ich dann in den letzten paar Jahren das auch versucht, für mich klarer und deutlicher und sauberer zu differenzieren, indem mein Bühnenprogramm zum Beispiel keine Pause hat. Jetzt in Köln wird es wahrscheinlich so sein, vielleicht macht Ilion Kim wieder vorher 10 Minuten und dann kommt eine Pause und dann kann ich am Stück durchspielen, weil so ist Stand-Up-Comedy. Da gibt es keine Pause, es ist kein Theaterstück. Auch wenn du ein Konzert besuchst, die machen nicht plötzlich Pause. Und das ist für mich etwas, wo ich denke, ja, das ist das klassische amerikanische Stand-Up. Du gehst hin, ein Typ macht eine Stunde Comedy und dann fertig. Zwei Hälften ist einfach zu viel, da musst du zwei Programme schreiben. Und dann dachte ich so, okay, wenn du das, was du hier siehst, nicht als Stand-Up-Comedy bezeichnen kannst, Masud, ich rede oft mit mir selbst, wie gesagt, manchmal mit Akzent, manchmal ohne, dann versuch das selbst zu etablieren. Deswegen in den Shows gibt es eigentlich oft keine Pause. Jetzt ist ja so, dass ich, meine Zugabe ist die zweite Hälfte sozusagen und da verkaufe ich einfach nur mein Merch, beziehungsweise auf Spendenbasis. Das ist jetzt meine Art und Weise, mit dem deutschen System umzugehen. Ich finde das sehr charmant, aber im Grunde genommen, für mich ist es so, ich fange an, am Stück durch und dann ist Ende. So, fangen wir an mit, boah, das ist hier vom 15.08.2019. Ich fange einfach an, ich habe das nicht gelesen, ich bin hier vorher rumgegangen und habe geguckt, wo hier längerer Text ist und wo einfach nur Stichpunkte. Könnt ihr das sehen? Ich weiß nicht, ob ich das auf Spotify hochlade. Ist noch gefallen, ich muss ja für den Patreon was bieten, die hier monatlich Geld bezahlen und die kriegen exklusiven Content. Und wenn ich denen nicht mal das Minimum an Podcast gebe, dann ist ja auch scheiße. So, 15.08.2019. Er fragte mich, ob er noch aufrauchen könne. Ich nickte und stieg schon mal ein, ließ aber die Tür offen. Bin gleich fertig, rief er durch die geschlossene Fensterscheibe der linken Rücksitzseite. Ich erwiderte sein Lächeln und rief mit großen, artikulierten Mundmimiken, schon okay, ich habe Zeit. Sorry für die Grammatik an dieser Stelle, an manchen Stellen, ich schreibe manchmal schnell. Ich saß lange nicht mehr in einem Auto mit Kurbelgriffen für die Fenster. So etwas wäre in einem Oldtimer oder sonstigen Autoliebhaberwagen angebracht gewesen. In einem stilvoll nostalgischen Automobil wäre es schön anzusehen. Ich würde es sehen und lächelnd daran zurückdenken, wie ich diese Teile anfing zu hassen, als ich zum ersten Mal Fenster mit Knopfautomatik sah. Hassen ist vielleicht ein hartes Wort, aber ich war jung und war halt froh, wenn ich Knöpfe drücken durfte. Insbesondere in einem Auto, wenn ich als Kind auf dem Beifahrersitz neben meinem Vater saß, saß ich immer stockstarr aus Angst, den Schaltknüppel in der Mitte zwischen uns zu berühren. Mein Vater hatte mich einst diesbezüglich ermahnt und seine Worte waren Gesetz. Vielmehr saß ich wahrscheinlich nicht stockstarr, sondern in ständiger Panik damit beschäftigt, mich auf der rechten Seite der Tür neben mir zu drücken, nur um so weit wie möglich vom Schaltknüppel zu sein. Ja, ich wollte das Ding nie berühren, das war immer so, wenn ich das Teil anfasse, wir sterben, der hat so eine große Sache draus gemacht. Wo fahre ich eigentlich hin? Ach ja, nicht gehen im Sinne von hingehen, okay. Einen polnischen machen. Das kann man nicht sagen. Man muss erst irgendwo sein, um einen polnischen zu machen. Seitdem ich weiß, dass ich ohne sich zu verabschieden von einer Gesellschaft, einen Namen hat, mache ich das viel öfter. Ich sollte es aber nicht ankündigen. Was soll ich machen? Es ist einfach so aufregend. Eine Mission, ein Plan, der im richtigen Moment ausgeführt wird. Natürlich ist man da stolz. Ein Zauberer sagt ja auch an, dass er etwas vorführt. Er zaubert nicht heimlich in der Ecke, ohne dass es jemand merkt. Nein, er sagt es vorher an. Er sagt, hey, Zauberei. Schau it. Ein polnischer mit der Ansage, das klingt wie ein noch viel schwierigerer Trick. Schaut nicht auf den Hasen, er wird jetzt verschwinden. Das Publikum wird starren und versuchen nicht zu blinzeln. Sie wollen es nicht verpassen und dann ist der Hase weg. Vor ihren Augen weg, verschwunden. Der Hase hat einen polnischen gemacht. Nen. Nie einen. Es ist nen polnischen, du machst nicht einen polnischen. So umgangssprachlich wie möglich. Ich habe früher nicht verstanden, warum es heißt, einen polnischen machen. Ich habe es nicht verstanden. Aber dann ist mir klar geworden, okay, es ist Deutschland, es geht um Stereotype. Und das Einzige, was mir eingefallen ist, polnische Stereotype, ist, dass Polen sagt, ihr klauen. Und im Grunde genommen sagst du, ich mache einen polnischen, weil du dich selbst von der Party wegklaust. Das ist ziemlich clever. Deswegen sagt man, einen polnischen machen. So viel dazu, schreibt es auf. Ich strecke meine Füße aus dem Auto und fühle mich wie ein Kind auf einer Schaukel. Wer hätte gedacht, dass ich irgendwann mal Schuhe tragen würde, die orange sind? Sie sind ja nicht wirklich orange. Es ist ein Muster aus verschiedenen Rot-Gelb-Tönen, die Feuer darstellen sollen. Game of Thrones, Fire and Blood, Adidas Ultra Boost. An dieser Stelle, wir werden nicht gesponsert von den Bastarden. Wer hätte gedacht, dass ich mal Adidas tragen würde? Es hört nicht auf mit den Fragen. Es ist nur, weil ich so konsequent schien. Immer K-Swiss-Schuhe aus Leder mit Nähten. Aber jetzt mit dem Vegan-Sein ist das nicht mehr drin. Wobei, ich habe immer noch K-Swiss-Schuhe, blaue und rote und andere, die sind aus Leder, die sind genäht. Das war damals immer sehr wichtig. Mein Vater war in vielen Berufen tätig seinerzeit. Und der hat immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass die an der Seite, also dass die Sohle an den Schuh rangenäht wäre. Ich habe neulich so ein altes Paar Schuhe bei einem Schuster abgegeben, einfach weil die Sohle war durch. Mein Zeh ist, war wirklich wie so ein Charlie Chaplin-Film, Bettler-Film, dass der Zeh unten durchkommen konnte und da habe ich das neu besohlen lassen. Weil ich ein Pferd bin. So. Immer K-Swiss-Schuhe aus Leder mit Nähten, aber diese Ultra-Boosts sind einfach ultra bequem. Sascha, mein Friseur, meinte, sie sind cool. Anders, ich mag das. Ich habe neulich Schuhe gesehen, gelb-grün wie Brasilien. Die waren schön. Mein Lieber. Er sagt immer Lieber. Er sagt nicht Bro oder so. Er sagt immer, er kommt aus Luxemburg oder Litauen. Litauen, glaube ich. Und ja, wir haben ab und zu ein paar Momente. Ich glaube, er steht ein wenig sehr auf mich. Er macht mir sehr viele Komplimente, aber nie aufdringlich. Auch wenn er mir einmal in den Schritt gefasst hatte und sagte, ah, mein Lieber, du kommst doch nur meinetwegen. Natürlich komme ich nur seinetwegen. Er ist der Friseur. Warum soll ich sonst, weißt du was? Nee, ich komme nur wegen der Musik. Das liest sich seltsam, aber es war wirklich voll im Rahmen von okay. Ja, aus irgendeinem Grund war das. Es war okay, es war schmeichelnd. Er ist ein älterer Mann, vielleicht 70, und durch seine Art wirkt es einfach nie unangebracht, wenn er obszön spricht. Nur erfahren. Sascha ist der Grund, warum mein Haar so lang ist. Ich ging früher immer zum Friseur, vielleicht einmal im Jahr oder nach 2 Jahren und sagte, so, dass man den Zopf machen kann. Mehr wollte ich nicht. Ich wollte einfach nur, dass der Zopf machbar ist. Er sollte kürzer werden, aber nie zu kurz. Ein Zopf sollte zu binden sein, aber nicht gerade noch so, sondern dass es aussieht wie sein Zopf, nicht wie so ein Stumpf. Wisst ihr, dass da immer noch so eine schöne kleine Welle ist hinten. Als ich dann zu Sascha ging, einfach weil er mir der interessanteste von sehr vielen Friseuren, Salons und Läden zu sein schien, sagte er, nee, nur ein wenig weg. Mehr muss nicht. Sorry, der Akzent war weg. Über die Zeit war dann auch mir klar, ich hatte die weibliche Genervtheit zu sagen, die waren früher länger, wenn Sascha mal aus Versehen oder Sascha mal mehr weggeschnitten hat. Ich vertraue ihm, weißt du? Aber das hat mir dann wehgetan. Früher war es so, dass ich dann zum Friseur gegangen bin und meinte, mach einen Stumpf und wenn es die Welle gab, war ich zufrieden. Aber wenn Sascha der Meinung war, es muss mehr weg, was immer noch wenig war im Vergleich zu den anderen, war ich einer dieser Frauen, die gesagt haben, wenn Leute mich angesprochen haben draußen und gesagt haben, oh, schöne Haare, die sind so schön lang, sage ich, ja, aber die waren mal länger. So war ich. Irgendwann, ich war nicht älter als 15, war ich allein zu Hause und mein Haar war zu lang geworden. dazu muss ich sagen, mein Haar war damals kurz. Lang geworden heißt in diesem Kontext, also die Frisur ist ausgewachsen. Mir wird jetzt erst klar, dass es eine glückliche betreffende Bezeichnung dafür gibt, wenn das Haar länger wird, ohne dass es vorgesehen, gewünscht ist. Die Frisur ist ausgewachsen. Die Frisur moved on, ist vorbei. Weil früher hatte ich kurze Haare. Und nach einer Woche, ich müsste eigentlich jede Woche, sorry für die Leute, die Frisuren nicht interessieren, aber das war mein Leben. Ich hatte kurzes, glattes Haar. Immer wenn es zu lang wurde, in Anführungszeichen, bekam ich eine große, wellige Locke auf der linken Vorderseite. Ja. Die Locken fangen bei mir erst in der Länge an. Und wenn dem der Fall war, mussten die eigentlich müsste ich einmal die Woche zum Friseur. Außer man geht zu diesem Friseur, der die Haare schneidet, wo du dann 3 Wochen scheiße aussiehst, dann nachdem das Haar gewachsen ist, du für 2 Tage gut aussiehst und danach wieder scheiße. Und es wieder zu lang ist. Ich verstehe nicht ganz, was bei uns das Friseursystem war, weil ab und an sind wir zum Friseur, aber die meiste Zeit hat unser Vater uns die Haare geschnitten. Ja, ich glaube, wir belassen es hier einfach mal, das geht hier noch ein paar Seiten. Es ging dann darum, dass ich dann einfach jede Woche selber die Haare runtergetrimmt hatte. Das geht hier voll lange, boah, das war einer der längeren Ausführungen meines Seins. So eine Sachen zum Beispiel, die werden alle irgendwann in meinem Comic sein. Also ich habe ja mein Buch geschrieben, das war 2017, 2018, beziehungsweise eigentlich noch länger, aber fertig hatte ich es dann zu diesem Zeitraum, so richtig fertig, fertig. Und ich bin kein Hustler, der dann von Tür zu Tür rennt zum Verlag und sonstigem, um das loszuwerden. Ich habe so ein paar angeboten, die waren so, nee, wir wollen eigentlich das Bühnenprogramm haben und es wäre dann so wie Mario Barths Mann, Frau, Frau, Mann. Und das denke ich so, nee, das ist, nee, das ist, ich, du, ich, ich habe hier kein Comedy-Buch, das ist ein Buch. Das ist ein Buch halt. Und da sind halt so eine Geschichten dann auch da. Und diese Geschichten, dieses Manuskript, denke ich so, okay, ich überarbeite das nochmal, aber weil ich nicht drüber gehen kann, so im Klassischen das einfach nur zu bearbeiten, ist jetzt dieser Comic entstanden. Und der ist jetzt auch länger, weil die Comic-Einleitung zum Beispiel ist ja schon mal da. Das hat jetzt nichts mit dem Manuskript zu tun. Es geht jetzt einfach erstmal um 40 Seiten Comic, bis ich zu dem Manuskript überhaupt komme. Also es gibt eine Einleitung. Und die ist schon sehr. Also mir gefällt es. Auf Patreon könnt ihr schon ein paar Seiten sehen. Ich glaube, ich bin jetzt. Ich würde sagen, bei Seite 23. Hier und da sind Lücken, weil ich habe dann ein bisschen. Ich hatte dann plötzlich so einen Sprung, um das auch zu promoten. Teile von meinem Auftritt, die ich dann als Comic zeichnen habe, lassen und die sind dann, könnt ihr auf YouTube teilweise sehen. Und deswegen hatte ich dann kurzen Sprung, das ist dann im Comic dann ein paar Seiten später. Ja, also das wird jetzt finanziert durch Patreon, teilweise einfach auch von mir. Ist ja etwas, was ich gerne mache und denke, das ist schön. Und da bin ich mein eigener Herr drüber. Irgendwann, keine Ahnung. War eigentlich auch gedacht als Merch für die jetzige Tour, aber der Zeichner, der ist in Venezuela und der ist ein bisschen langsam, der hat immer irgendwelche Probleme und ist auch gut so, weil da kann ich nochmal rübergehen und dann ist es nicht gehetzt und weil ich habe so ein Budget von 200 bis 300 € im Monat und eine Seite kostet über 100 €. Also könnt ihr mal sehen, wäre vielleicht zu teuer, wenn der zu schnell arbeiten würde. So. Kommen wir zu den Fragen von den Patreonen. Ich habe auf Instagram auch die Möglichkeit gegeben, also Fragen zu stellen, aber die sind ziemlich dumm. Also da war nicht viel los. Teilweise waren es nur Wörter. Eine Frage war, warum das Video aus Bonn nicht auf YouTube ist. Bonn war einer der ersten Auftritte in der Tour im letzten Jahr und da bin ich dann nicht mehr rübergegangen. Also bei manchen Videos ist es so, ich nehme mir meine Shows immer auf und es geht eigentlich hauptsächlich um die Zugabe. Im besten Fall ist es so, dass die Zugabe von vorne bis hinten so geil ist, dass ich sie einfach hochladen kann. Dass ich nur ein bisschen die Kameraperspektive ändere. Manchmal ist es aber so, dass ich da ein bisschen schneiden muss. Manchmal ist es so, dass es nicht genug ist für ein YouTube-Video, sondern nur auf Instagram oder TikTok für 1 Minute. So war das, glaube ich, in Aachen. Das liegt dann aber nicht daran, dass der Abend scheiße lief, sondern, okay, vielleicht doch, aber auch an der Technik oder daran, dass die Fragen schon mal alle waren. Und ja, ist dann einfach so. Ist für mich dann auch nervig, wenn ich dann merke, die Technik hat versagt. Wir hatten es jetzt in Mannheim so zum Beispiel. Ich glaube, ich kann mit dem Video immer noch arbeiten. dass ich hatte eine Kamera auf das Publikum gerichtet und eine auf mich. Das sind so die Standardsachen. Jetzt in der nächsten Tour werde ich wahrscheinlich sogar mit 3 Kameras arbeiten, damit ich, damit es halt nach mehr aussieht, weil auch eine dieser Technik-Sachen, wenn ich auf mich die Kamera habe, dann ist es manchmal zu, es ist nicht close-up genug. Und wenn ich dann später nach reinzoome, sieht es ein bisschen schwammig aus. Nun war das so, in Mannheim frontal sah gut aus, aber die Kamera, die ins Publikum gerichtet ist, ich interagiere mit den Leuten, da hat der Techniker, einer von den Technikern hat, statt die Aufzeichnung zu beenden, ganz normal mit dem Knopf, die an der Kamera ist, weißt du, hat den Stecker gezogen. Und die Kamera lief dann immer noch. Und so eine Kamera braucht Strom, sonst gibt's Probleme. Also da ist eine Batterie drinne, aber die ist nicht, die gibt nicht genug Power. So ist es. Deswegen habe ich die immer am Stecker dran. Oder halt so eine andere Batterie, die dann draufkommt, die ist fetter. Aber die Kamera, die drinne, die Batterie, die drin ist, die ist einfach so, damit, die ist okay, damit du sehen kannst, wie das Bild aussieht. Aber wenn du dann filmen willst, musst du richtig Strom anschließen. So, er hat die Kamera dann einfach von Stecker gezogen. Und deswegen, das sehe ich auch. Also ich sehe, wie er die Kamera, ich sehe nicht, wie er es raussteckt, aber ich sehe dann, wie er an der Kamera vorbeiläuft und ich weiß ja, dass aus, weil als ich die Kamera dann abbauen wollte, habe ich gesehen, die nimmt noch auf, aber ist nicht angeschlossen am Strom. Und dann sehe ich in dem Bild auch später, wie er dann auf der Bühne weiter abbaut. Und deswegen ist die Aufzeichnung vom Publikum, also das ist jetzt nicht so dramatisch, hast du statt 25 Bilder in der Sekunde, hast du 2 Bilder pro Sekunde und das ist, also, ich kann noch damit arbeiten, aber manchmal gesagt, es sind halt technische Probleme und Bonn, da bin ich noch nicht mal rübergegangen. Also, ich weiß nicht, was da los ist. Ich guck's mir mal an. I don't know. War aber an sich ein netter Abend. Ich weiß nicht, ob ich nochmal nach Bonn fahren würde, weil wir haben ja Köln und wir haben Düsseldorf und keine Ahnung. Ja. So, kommen wir zu den Patreon-Fragen. Hören wir rein in den Trailer. Teaser, Intro. Jingle. Don't let the questions haunt you till you're up into the morning. Keeps fucking fondin' fucked me on. Ich werde diese Fragen wahrscheinlich auch beim nächsten Mal nochmal aufgreifen, wenn Ilion Kim wieder da ist. Ingo schreibt: Hello, bei verschiedenen Comedy-Mix-Shows sind ja meistens auch Comedians die Moderatorin. Ihr moderiert auch hin und wieder solche Shows. Findet ihr, dass das zu einem Repertoire eines Comedians dazugehören muss oder es auch da eine Begabung braucht? Also Ilion Kim macht das ja auch ab und zu, habe ich ja mitbekommen. Er hat ja von diesem einen Erlebnis erzählt, wo er Nightwatch moderiert hat. Ich habe das jetzt gestern gemacht in den Wühlmäusen. Es ist naja, zu einem Repertoire ist es auf jeden Fall hilfreich, wenn du es schon eine Weile machst. Ich komme ja aus dem Impro, also wenn ich auf der Bühne allein mein Set spiele quasi, wenn ich meine 7 Minuten habe, dann ist ja auch, kann ich ja auch komplett improvisieren. Also ich glaube auf jeden Fall, da muss schon ein Skill für sein. Und du hast ja auch die Aufgabe als Moderator, dass du bei so einer Comic-Show, als Comedian, wenn du so einer bist, dass du auch dein Set ab und zu spielst, dass du auch von dir das Publikum warm machst. Es gibt ja auch Moderatoren bei diversen anderen Shows, wo dann auch andere Leute auftreten, Musiker und so, dass die gar kein Comedy Background haben, sondern einfach nur moderieren. Das sind dann so Kai-Flaume-Leute. Deswegen, also man muss es schon können. Ist nicht so, aber du musst es auch nicht. Also du musst es nicht machen müssen. Wenn du Stand-Up machst eine Show, ist voll legitim, wenn du deinen Stand-Up machst. Nun denke ich so, man sollte aber auch rauskommen aus deiner Komfortzone. Wenn du jetzt eine Stunde Stand-Up machst und etablierter Künstler sein willst, dann denke ich so, du sollst auch in der Lage sein zu moderieren. Ich glaube, das würde dir einfach helfen. Es gibt Leute, die hatten wir damals bei Open Mics, die 2 Arten von Stand-Up-Comedians, also die es ausprobiert haben, Stand-Up-Comedy zu machen, die waren entweder Autoren, die haben für andere Leute geschrieben und die waren witzig. Die waren witzig auf der Bühne, aber die hatten keine Bühnenpräsenz. Die standen da einfach da stocksteif und haben ihre Sprüche gebracht. Und dann gab es Schauspieler, die dann auf die Bühne gegangen sind. Die hatten eine großartige Bühnenperformance. Die fühlten sich wohl, war toll. Aber die haben nichts, was die gesagt haben, war interessant. Also, ja, also ich glaube, Facetten sollten schon sein. Es gibt auch so Impro. Ich komme ja, wie gesagt, aus dem Impro-Theater. Ich glaube, jeder sollte diese anderen Kanäle auch testen. So wie Kickboxer auch zum Ballett gehen. Einfach nur um diese Bewegung, weißt du, hol raus, was da ist. Danke, Ingo, an dieser Stelle. So, Anja schreibt, at Masud, wie findest du die neue Staffel Frasier? Die an der Uni mit seinem erwachsenen Sohn. Ich bin damit nicht ganz warm geworden bisher. Also, Anja, ich weiß nicht, ob wir uns in München sehen. Falls du wieder kommst, einfach mal so ein kleiner Side-Info-Note, weil ich weiß, wer du bist. Hahaha, ich kenne die Leute. Frasier ist eine Spin-off-Serie von Cheers. Cheers hat den Jingle, haben wir so ein bisschen angelehnt hier gerade, den Jingle von Gibt's Fragen von den Patreon, so heißt das, das ist der Text übrigens, Gibt's Fragen von den Patreon mit. Das habe ich gebucht auf Fiverr von einem Typen und der Engländer ist oder so und der hat dieses Gibt's Fragen von den Patreon eigentlich ziemlich gut auf Deutsch gesagt, also ich habe es am Anfang nicht verstanden, aber es ist zu hören. Und Frasier war halt einer dieser Figuren in der Bar bei Cheers mit Ted Danson, glaube ich, der dann irgendwann seine eigene Spin-off-Serie bekommen hat. Cheers selbst habe ich nicht so ganz verfolgt, aber Frasier habe ich sehr gerne geguckt. Es geht halt um Snobs und ich finde es sehr genial geschrieben und sehr toll, wie man so Snobs zeigen kann und es trotzdem witzig für den Otto-Normalverbraucher. Und ich war auf meinem HBO Max-Account vor einer Weile, Anja, und habe da gesehen, ah, Frasier ist da. Und habe dann reingeguckt und es war nur eine Folge und es war halt diese neue, es ging halt weiter, weil die Serie war abgedreht vor vielen, vielen Jahren und dann haben die einfach weitergemacht. Schön, aber ja, auch mir die erste Folge, die hatte dann diesen Beigeschmack von, wird es jetzt hier wieder so ein Woke-Diversity-Ding? Und es gab, wie gesagt, nur eine Folge und dann, ja, es hatte das. Also wegen seinem Sohn. Und da dachte ich so, nee, ich gucke lieber wieder das Original. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber es war irgendwie, wir sind ja jetzt so, dass wir abgeschreckt sind, sobald Ansätze davon sind. Das habe ich auch letztens Ilion Kim gesagt, da war diese neue Serie, ich glaube True Crime, also eine neue Staffel mit Agent Starling und ihr Name fällt mir jetzt gerade nicht, Judy Foster. Und da habe ich auch gesagt, ist ja normal, dass es auch zwei Kommissarfrauen gibt, Kommissaristen, Frauen, weiblich. Aber du siehst das Video und du bist so genervt von Disney und dieser Diversity und Wokeness und alles Mögliche, dass du dann so ein bisschen Upturn hast, auch wenn die Serie wahrscheinlich großartig sein wird. Und bei dieser Staffel Frasier, bei der ersten Folge, war ich so, ah nein, ich weiß nicht, ich kann gerade nicht, nee. Und deswegen habe ich das Original geguckt. Ich bin wahrscheinlich dann auch nicht warm geworden, dennoch werde ich dem dann noch eine Chance geben. Es war ja nur eine Folge draußen, mal gucken. Cordy schreibt, Micha aka Cordy, Hallo Ballo. Habt ihr Bock auf den neuen Beetlejuice-Film? Frage 1. Also genau wie mit Willy Wonka. Ich glaube, nein. Michael Keaton wird wieder da sein und wahrscheinlich deswegen, aber ich bin so ein Hater. Ich sehe dann dieses eine Mädchen, was jetzt für all diese, die neue Christina Ricci ist und also Bock, da ist kein Bock. Ich werde den wahrscheinlich gucken. Viel, viel wahrscheinlicher als Madame Web, wo ich einfach genervt bin, dass ich... Übrigens, die haben ja die X-Men-Serie, die von damals, aus dem Jahr 97, machen die jetzt wieder neu. Also mit demselben Style. Bloß wahrscheinlich ein bisschen digitaler und sauberer. Aber derselben Style. Und ich war so, ja, okay, war ganz nett. Mich hat Spider-Man aber mehr interessiert. Und jetzt ist es auch im Gespräch, diese Spider-Man-Serie, wo auch Madame Web zu sehen war, wieder rauszubringen. Und da habe ich Bock drauf, weil die fand ich geil. Die habe ich komplett und I'm looking forward to that. Das wäre toll. Also wirklich so Nostalgie alt weitergemacht. Die haben ja Shin-Chan jetzt auch weitergemacht, aber die deutsche Synchro ist einfach nicht so, ich weiß nicht. Also da war wahrscheinlich genau wie Frasier, wo ich dachte, na, ich weiß nicht. Warten wir einfach ab. Fühlt ihr euch so alt, wie ihr seid? Keine Ahnung. Naja, ich glaube, wenn ich jetzt in einem Raum wäre von 16-Jährigen, 17-Jährigen, 18-Jährigen, dann würde ich mich wahrscheinlich alt fühlen. Wobei, das liegt dann wahrscheinlich auch an den Bildungsstandard von diesen Kindern. Ich habe neulich auf YouTube ein Video gesehen über meinen alten Kiez in Neukölln. Plattenbau. Und in dem Video wurde es die Weiße Siedlung genannt. Crack City auch, ihr könnt es sehen. Und dann Ist strange, weil ich bin gerade an dieser Stelle vom Comic, wo ich mit dem Typen aus Venezuela darüber rede, wie er meine Hood darstellen soll, und habe mir Fotos geschickt und Fotos und Fotos. Und dann sehe ich dieses Video und denke so, ah schön, es gibt Drone-Shots von dieser weißen Siedlung. Und da siehst du halt auch diese Kids und die reden so Kanakenkinder und die reden halt mega dumm und da fehlen Worte einfach. Also keinen kompletten Satz. Und ich denke so, komm, das liegt jetzt aber nicht am Alter, sondern wisst ihr, was ich meine? Das jetzt einfach, wir reden anders. Linguistik ändert sich. Und ich benutze jetzt extra so ein Fancy-Wort. Die Sprache, der Sprachgebrauch ändert sich. Also, ja. Deswegen wahrscheinlich. Vielleicht hat es mehr was mit Intelligenz als mit Alter zu tun oder mit der Art und Weise, wie man sich artikuliert. Und dann wäre es wahrscheinlich kein Unterschied. Wenn ich jetzt im Raum wäre mit jeder Menge 17-Jähriger, 19-Jähriger, kann ich mich auch dumm fühlen, weil die vielleicht ein anderes Bildungsniveau haben. Das ist auch machbar. Also ich glaube, im Alter kann man das nicht so einordnen. Aber ich bin ja noch ziemlich fit. Elon Kim wahrscheinlich eher nicht. Kennt ihr den Film The Philosophers? Habe ich gesehen. Ich weiß jetzt nicht, wie man es ausspricht. Er schreibt weiter, es geht darum, dass da ist so ein Klassenzimmer und Haufen Philosophie-Schüler und dann sagt der Lehrer einfach nur so, okay, stellt euch vor, ihr seid da und da und etc. pp., wie kommt ihr jetzt da raus? Und dann zeigst du filmisch diese Darstellung, dass die alle in einem Bunker sind und da ist ein Bunker und da ist ein Türschloss und die müssen jetzt versuchen herauszufinden. Und die leben das wirklich. Also ich fand den Film interessant, ich habe ihn zweimal geguckt, beim zweiten Mal fand ich ihn dann nicht mehr so gut, aber ja, ist interessant. Strangely, das Ende, also es war dann doch sehr, sehr nah am dem Geschehen, was in der echten Welt. Ich lese mal vor, was Cordy noch geschrieben hat. Falls nicht, es geht um in einem Apokalypse-Szenario darum, wen man in einem Bunker lässt, um das Fortbestehen der Menschheit zu gewährleisten. Welche 12 Leute würdet ihr in den Bunker packen? Ach ja, stimmt. Da sind ein paar Szenarien. Also da sind so Leute auf der Insel und dann fängt es schon mal damit an, dass die sagen, okay, das ist ein Bunker, da passen nur 12 Leute rein. Und diese Leute, die haben vorher einen Zettel gezogen, also im Klassenzimmer, um deren Berufsgrad zu wissen, aber auch charakteristische Eigenschaften wie deren Hobby. Und dieses Team und das Hobby zum Beispiel, das war noch nicht klar. Also ein paar Informationen waren noch nicht klar und jedenfalls sollte die Gruppe dann entscheiden, okay, brauchen wir einen Musiker im Bunker? Der war so, nee. Und es war halt so, die Welt geht gleich unter und wir müssen abstimmen, in 10 Minuten oder 20 Minuten schließt der Bunker sich. So. Ja, es war ziemlich gut dargestellt. The Philosophers. Könnt ihr, ja. Jason Statham wäre dann da und hat gesagt, I'm the beekeeper, you need the beekeeper. Yeah, I'm the beekeeper. Durch die Arbeit mit AI ist bei mir eine sehr tiefe Frage aufgekommen. Was müsste passieren, damit ihr AI als intelligente und fühlendes Wesen akzeptiert? Denn selbst die Chatbots bestehen mit Leichtigkeit jeden Persönlichkeitstest. Sorry again für mein Lesen. Naja, ich glaube, für den Menschen zur Frage, was müsste passieren, damit ihr ein AI als intelligentes und fühlendes Wesen akzeptiert? Ich glaube, der Mensch ist sehr oberflächlich. Ich meine, Tinder und all die anderen Apps mit dem Swipen und sonstiges und das ganze Catfishen, was wir hatten in den letzten, ja, seit ever. Ich glaube, wenn es müsste nicht mal physisch eine Person robotermäßig dastehen, dass wir was greifen können und sagen, wow, die Person ist wunderschön, es gefällt uns alles, was sie sagt, hat Hand und Fuß. Anspielung im Fünfecken. Ich glaube, wenn es einfach nur eine Person ist, die auch AI-mäßig hergestellt wurde und vielleicht ein bisschen natürlicher aussieht als das, was auf Instagram und TikTok gefolgt wird, wo einfach nur ein Typ da sitzt und der das gemacht hat. Ich glaube, das würde reichen für viele, um das menschlich wirken zu lassen. Ja, ich glaube, die Möglichkeiten sind da sehr groß. Du könntest ja auch quasi einfach eine animierte Figur machen. So anime-mäßig, es gibt ja auch Hentai, die Nachfrage ist da. Aber ja, ich glaube, es müsste schon ein bisschen echter sein. Ich habe jetzt einen Bericht gesehen, in Griechenland gibt es seit Jahren Probleme an der Schule, weil jugendliche Kinder quasi Fotos nehmen von Mitschülerinnen und sie dann über AI-Plattformen auf Pornos rauftun und sie dann bestechen wegen Lösegeld und Sonstiges. Ja, das ist halt alles so ein Thema, wo du wirklich, wir wissen nicht, wo, wie das kippt. Irgendjemand meinte dir, das Internet war wie die Büchse der Pandora. Du hast dieses wundervolle Ding, was dir die Welt öffnet. Aber gleichzeitig kommt auch all dieser Müll daraus. Pornografie, Kinderpornografie und ja, dieses Online-Scamming und Sonstiges. Also, ich weiß noch, als ich zum ersten Mal in Kontakt war mit Internet, war so für mich, ich möchte sehen, was machen eigentlich die Leute in China? Da gab es ja noch kein Facebook oder sonst. Ich wollte einfach mit denen reden und sagen, hey, was macht ihr da drüben eigentlich? Das war so die Euphorie von, hier ist das Internet. Bei AI ist es, dass der Standardtyp sich fragt, okay, was können wir damit machen? Und dann gibst du Sachen ein und die sind halt noch nicht, man muss wissen, wie man es benutzt. Ja. Ich frage euch in einem Jahr nochmal, ob ihr AI benutzt. Das wird dann nämlich überall Standard sein. Kussis. Ja, so viel dazu. So, wir kommen hiermit zum Ende von dieser heutigen Folge. Ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, wir distanzieren uns von dem Schönheitswettbewerb-Skandal, den wir hatten. Weil ich möchte mich entschuldigen für das, was wir letztes Mal gesagt haben, nachdem ich gesehen habe, dass die Dame online sehr fertig gemacht wird. Ich denke, ey, ganz ehrlich, wenn ihr urteilen wollt, wer schön ist und wer nicht, dann seid Jury bei Schönheitswettbewerben. Ja. Ich glaube, AI ist auch wieder so ein Ding, ich denke, können wir das nicht nutzen, um sowas sarkastisch oder Zynismus oder Hate Speech Sachen einfach sofort rauszunehmen, damit das Internet ein besserer Ort ist. Weißt du, was ich meine? Dass wir so Pornos mit Deepfake oder sowas, dass das sofort gesehen wird und entfernt wird, dass es sowas nichts zu tun hat oder dass Instagram einfach so ein Add-on kriegt und wir sagen, hey, das muss besser gemacht werden. Ich meine, es gibt ja so einen Filter auch bei YouTube, wo du es dann einstellen kannst, wo du dann einfach so klickst und sagst, Medium, also wie so ein Steak, einfach Medium oder hart, dass dann so rausgefiltert wird, was man sagen kann. Du kannst nicht sowas reinhaben wie Scheiße. Auch wenn du sagst, Scheiße war alles gut. Sobald das Scheiße ist, fällt es raus. Also ich glaube, wir sollten dafür AI mehr benutzen, dass es bei dem Film Beekeeper, da geht es ja wie gesagt darum, dass der Sohn von der Präsidentin dann so ein Algorithmus-AI-System benutzt, um Leute rauszufinden, die Geld haben, die aber nicht familiär angeknüpft sind. Also wirklich so gullible Leute, die man leicht ausnutzen kann. Eigentlich war das vom CIA, um Terroristen zu finden und die haben es umgeschrieben, um halt sowas. Und ich glaube, ey, wir haben das System, wir könnten das Internet zu einem besseren Ort machen, wenn wir nicht schon die wirkliche Welt zu einem besseren Ort machen können. Wieso nicht das? So. Mehr habe ich nicht zu sagen. Weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber die haben jetzt für Flüchtlinge eine Bezahlkarte rausgebracht, statt denen Geld zu geben, dass sie halt eine Karte kriegen, wie eine Bankkarte, dass sie halt damit Lebensmittel und Schwanz mega witzig, als sie gesagt haben, die wollen das nicht. 15 Leute haben dann gesagt, fuck it, wir gehen wieder. Wobei ich nicht weiß bei so einer Information, ob das so eine AfD pro News ist, dass sie sagen, ja, guck mal die an, die wollen wirklich nur unser Geld. Fakt ist aber, wenn es funktioniert, wieso nicht? Also, dass sie das Geld nicht in deren Land schicken können, sondern dass sie sagen, ey, das ist nur für Essen und für Kleidung, keine Ahnung, mach keinen Scheiß damit. Ich bin mal gespannt, wie das sich weiterentwickelt. Da bleiben wir auf dem Laufenden. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Dankeschön und das nächste Mal, inshallah, dann wieder mit E-Jung Kim. Da fällt mir ein quasi, nein, stimmt, da war ja noch was auf Spotify. Ich habe ja die Folge hochgeladen auf Anchor FM und euch die Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen. Ich glaube, da war noch was. Das möchte ich jetzt nicht Interaktion einfach vergessen. Ich glaube, die Frage war, ach so, ja, dies mit dem Asia-Deutsch. Wie kommt die Asia-Deutsch-Verbundenheit? Michael schreibt, Seidenstraße. Okay, hier ist nicht, okay. Elliot schreibt, ihr müsst die Option auf Fragen allgemeiner halten. Ha, ha, ha. Leute, habt ihr mitbekommen, wie Faisal Kawuzi abgeht in den letzten Wochen? Alter, Falter, der Typ ist durch. Habe ich das, ich glaube, in der letzten Woche habe ich mit irgendjemandem, nee, ich habe es nicht mitbekommen. Also, der Name kam kurz auf, aber jetzt nicht in dem richtigen, keine Ahnung. Tai Mo schreibt, Lob an Ille, sein überschnelle Auffassungsgabe, sein immenses Interesse an Besprochenen zeigt sich wieder klar darin, dass er keinerlei Nachfragen hat und jederzeit philosophischen Input einbringt. Dieser Teiltyp mag dich gar nicht. Deswegen, hey, freu dich. Ille war in dieser Folge gar nicht da. Ille hat viel Richtiges zum Thema gesagt. Ich als scheiß Kartoffel sag dazu lieber nix. Nur so viel, dass Asiaten und alle anderen Deutschland nur besser machen. Hauptsache, sie tragen keine Buffalos. So wie dazu. Dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön, Trotter Office Bitches. Kommt gerne zu den Shows. Ilion Kim hat auch welche. Und ich glaube, er ist diese Woche in Eschweiler. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, am 8. März ist er in Eschweiler. Und meine Tourdaten kennt ihr. Falls ihr mehr von dem Comic sehen wollt, folgt mir gerne auf Patreon und supportet die ganze Sache. Es wird noch ein bisschen dauern. Dankeschön, Trotter Office Bitches. Bis zum nächsten Mal.